Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring.
Patrick Wieland ist heute mein Gast, Profi-Gitarrist. Erstmal hallo und servus.
Schönen guten Tag, Matze.
Patrick, ich freue mich, dass du endlich mal wieder in der Plattenküche bist bei mir. Und wir kennen uns auch ein paar Tage. Wir waren zuletzt in Ulm tätig. Da gab es dann, oder gibt es immer jedes Jahr, diesen Kulturpreis für junge Musiker. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt haben wir uns wieder über die Fernbedienung bei The Voice dann wieder getroffen. Ne?
Sehr schön.
Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, freue mich sehr.
Ja, wir sprechen heute über die tolle Musik und über die tolle Arbeit von dem Ulmer Gitarristen Patrick Wieland. Er ist heute mein Gast in der Plattenküche und mit seinen dezenten 28 Jahren hat er schon einiges in seiner Karriere erlebt. Wie ist denn damals, Patrick, die Liebe zur Musik und die Liebe vor allem zum Gitarrespielen entstanden bei dir?
Mein Vater hat Gitarre gespielt. Mit 3 Akkorden konnte er alle Songs dieser Welt zu Hause spielen, auch wenn sie mehrere Akkorde im Original hatten. Er hat es geschafft mit 3 Akkorden und meine Mutter und meine Tante haben dazu gesungen. Und es war, man muss sich das vorstellen, es waren immer sehr, sehr lustige Abend mit Wein und Musik. Und ich war da als Kind immer sehr, ich habe mich das sehr wohl gefühlt, weil es so eine schöne Stimmung war und es war einfach sehr lustig und ich glaube, das war so mein Kontakt mit der Musik und da wir damals eine Mietwohnung hatten und ich mein Hauptwunsch, Schlagzeuger zu werden, nicht erfüllen konnte, habe ich dann die Gitarre irgendwann von meinem Vater genommen und habe da mal so drauf rumgedattelt und er hat mir jetzt auch, glaube ich, das erste Bluesriff mal so beigebracht.
Okay, das heißt also, du hast nicht klassisch, wie es vielleicht viele machen, dann die Gitarre nach Noten oder so gelernt, sondern du hast es Freestyle-mäßig gemacht, ne?
Genau, also ich habe Noten sehr, sehr viel später gelernt. Komme ich später auch noch darauf zurück. Also ich würde mich mal so als Autodidakt bezeichnen, im weitesten Sinne.
Es ist ja dann wahrscheinlich so, ich spiele selber kein Instrument, aber wenn man dann Freestyle lernt und dann eignet man sich was an und man lernt dann klassisch die Noten, dann ist es ja so ein Bug ein bisschen, ne? Weil man dann vielleicht die Sachen, die vielleicht nicht so toll sind, sich dann irgendwie abgewöhnen muss, aber auf der anderen Seite nimmt einem das auch dann vielleicht so ein bisschen die Freiheit, ne? So ein bisschen rumzufummeln, was vielleicht anders wäre, wenn man rein nur nach Noten spielt.
Ja, also ich glaube, für mich immer noch wichtig ist der Sound auf einem Instrument, der jeder Musiker besitzt und der kommt einfach mit dem täglichen Kontakt mit dem Instrument und ist nicht von einem Notenblatt. Insofern würde ich es auch wahrscheinlich jedem empfehlen, erstmal einfach das Instrument zu fühlen und bevor ich auf ein Notenblatt schaue und es vielleicht, ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger.
Okay, und das heißt, wenn du sagst, dieses Instrument fühlen, das tust du dann in deiner täglichen Arbeit. Das heißt nicht, dass du jetzt die Gitarre dann gefühlt 2 Monate in der Ecke stellst, sondern für dich ist dann bei Patrick Wieland jeden Tag Musik allgegenwärtig.
Das ist tatsächlich so, ja. Es sei denn, ich bin im Urlaub.
Ja, aber dann könnte es ja auch sein, dass man sagt, nach einem Glas Rotwein wird es mir Spaß machen, ein bisschen Gitarre zu spielen.
Wenn ich glaube, ich habe selten ein Instrument im Urlaub dabei, aus genau dem Grund, weil ich mir denke, also Urlaub ist Urlaub und jetzt möchte ich einfach mal auch nichts machen. Und ich habe dann immer, man hat ja immer Hornhaut auf den Fingern und auf der linken Hand. Mhm. Wenn man da mal so 2 Wochen Badeurlaub macht, dann kommt man ohne Hornhaut zurück und dann wird es sehr, sehr schmerzvoll. Aber deswegen gehe ich auch meistens dann irgendwie wandern und mache keinen Badeurlaub.
Verstehe.
Bleibst länger dran.
Patrick Wieland ist heute mein Gast und den ersten Song, den wir uns anhören, den du dir herausgesucht hast, eine super Bluesnummer von John Lee Hooker. Und zwar Boom, Boom, Boom. Und warum gerade diesen Song?
Weil Blues im Prinzip so meine Wurzeln sind. Wie gesagt, das erste Gitarrenriff war ein Bluesriff und es ging so ähnlich wie dieses John Lee Hooker Riff, das mir mein Vater gezeigt hat. Das war das einzige Riff, was er konnte und deswegen Blues.
Wenn man Gitarre spielt, dann denke ich mir, in deinem Falle hast du nicht nur eine Gitarre zu Hause, sondern der Keller ist wahrscheinlich mit Instrumenten gesät.
Es ist tatsächlich der Dachboden, im Keller ist es zu feucht für Gitarren.
Ja klar, logisch.
Ich habe aber tatsächlich einige Gitarren im Laufe der Zeit angesammelt. Mittlerweile habe ich schon fast so eine Sammler-Affinität entwickelt. ja, sind auf jeden Fall reichlich Instrumente.
Jetzt von den Kollegen von dir, egal ob es Lenny Kravitz oder andere geniale Musiker, weiß man ja, die werden dann irgendwie dann gesponsert von Gibson oder von anderen Firmen. Ist es ähnlich, dass der DPD oder DHL-Bote jede Woche um die Ecke biegt bei dir zu Hause und eine Gitarre bringt?
Ich hab tatsächlich auch schon zwei Endorsements hinter mir. Einmal bei von Yamaha, die haben mir damals großzügigerweise, glaube ich, 12 Gitarren gegeben. Mhm. Die habe ich auch heute noch, ja, nicht alle, aber die meisten habe ich noch. Und dann war ich später Fender, bei Fender Artists und habe da auch ein paar schöne Fender-Gitarren zu Hause. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich die meisten Gitarren, ich kaufe sehr viel Vintage-Gitarren, also alte Instrumente. Ja. Und deswegen habe ich auch gar kein Endorsement mehr, weil ich mich so ein bisschen auf die alten Instrumente so eingelassen habe.
Das ist eigentlich auch ein interessantes Thema, weil Vintage, weg von diesem ganzen Digital-CDs sterben aus. Man geht wieder back to the roots. Die Vinylscheiben kommen wieder. Du hast die Instrumente angesprochen. Es sind nicht eben nur diese ganzen Apps, die man da irgendwie runterladen kann. Als Musiker für dich ist das ja wahrscheinlich auch nochmal, sind es zwei Paar Stiefel, ne? Also eine handgemachte Musik und dann die Technik, die in den Rechnern und in den Geräten steckt.
Das ist richtig, wobei ich eigentlich beide Welten, mich bei beiden Welten bediene. Ich habe zu Hause allerdings einen Plattenspieler mit so schönen englischen Boxen und einem alten Marantz-Verstärker, der aus den 70er Jahren ist. Aber ich habe natürlich echte Verstärker und alte Gitarren, weil ich diese digitalen Simulationen von den Gitarrenverstärkern, das ist nicht so mein Ding. Also da bin ich dann schon eher oldschool. Allerdings arbeite ich auch mit Computerprogrammen, also sogenannte DAWs, mit denen man Sachen aufnimmt. Da habe ich keinen Kassettenrekorder.
Okay, jetzt machen wir einen Riesensprung von Digital und von Handmade zu den Fantastischen Vier, zu den Fantas. Da gab es ein tolles Album, Fornica hat das geheißen, und darauf war auch ein Radiohit, ein Riesenhit, Ernten, was wir sehen. Und ja, da hast du die Gitarre dazu gespielt.
Genau. Ich durfte 2004 die Festivalsaison mit den Fantastischen Vier spielen. Da haben wir wirklich tolle Sachen gespielt, wie Southside, Hurricane, in der Schweiz, in Österreich, alle großen Festivals, meistens als Headliner bei den Fantas. Und ein Jahr später haben sie mich dann gefragt, ob ich Gitarre spielen möchte auf ihr Album, was sie gerade machen. Es hieß Fornica, und den Song Ernten, was wir sehen, das Gitarrenriff quasi von mir, das man gleich am Anfang hört.
Jetzt sind ja die Songs alle relativ kurz, die ihr spielt. Gibt es aber mal auch das Gefühl bei dir als Musiker, dass du sagst, ach, jetzt hätte ich den Song aber schon ganz gespielt?
Manche Songs finde ich ganz gut, dass sie so in der Kürze bleiben. Aber es gibt sehr viele Songs, wo man sich denkt, Mensch, der hat so eine tolle Bridge, schade, dass wir die jetzt nicht spielen und dann irgendwie abkürzen müssen.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Ruft dann der Thomas D. an bei dir zu Hause auf den AB und sagt, Patrick, mach ein Album mit uns oder mach einen Song mit uns? Oder?
In diesem Fall hast du tatsächlich recht, es war Thomas, der mich angerufen hat. Ich stand da gerade im Garten, als das Telefon geklingelt hat, habe irgendwas gehackt oder irgendwas abgepflückt, weiß nicht mehr. Und dann hat der Thomas angerufen, und genau, also für diesen, es ist nicht immer so, dass es so passiert, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Es war kein Manager, sondern er war es selber.
Ja, also du hast es ja angesprochen, es ist natürlich die Musik, es sind die Gitarren, die deine Trademark sind, und dann kam in deiner Karriere, glaube ich, der Türöffner in Anführungszeichen, das war The Voice of Germany.
Mhm.
Nicht, weil das, was davor war, dir nicht Spaß gemacht hat oder nicht toll war, aber es ist halt wahrscheinlich nicht so ganz so kommerziell und zum Verkaufen gewesen, wie eben die Geschichte am Anfang mit The Voice. Wie ist es da dazu gekommen, dass du dann in dieser tollen Band Gitarre spielen sollst?
Das war eigentlich auch wieder die Verbindung ursprünglich mit den Fantastischen Vier. Da gibt es den musikalischen Leiter der Band, das ist der Lilo Scrimali, der damals auch noch in Stuttgart gewohnt hat. Mhm. Der hat Fernsehen schon immer viel gemacht, und der wurde gefragt für dieses neue Format, das da heißen sollte The Voice of Germany, und hat eine Band zusammengestellt, und da wir bei den Fantastischen Vier und bei Max Herre uns schon begegnet sind, hat er mich dann gefragt, ob ich Lust hätte.
Gut, dann überlegt man sich das, dann sagt man, okay, die Fernsehaufzeichnungen, die Live-Sendungen sind dann immer in Berlin. Ich bin in Ulm. Man muss es ja irgendwie auch von dem her quasi, was die ganze Reiserei angeht, irgendwie managen, ne?
Das stimmt. Es war auch tatsächlich auch ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Aber man muss sagen, dass die Logistik und die Organisation sehr gut ist bei The Voice. Das heißt, es sind immer zusammenhängende Blöcke. Wir sind also meistens mehrere Wochen in Berlin am Stück, machen eine zum Beispiel die Blind Auditions und dann machen wir das, da haben wir Pause, dann sind wir wieder zu Hause und dann ist es immer so häppchenweise. Insofern konnte ich dann immer wieder nach Hause gehen. Ich habe ja auch damals auch, war ich noch alleinerziehend. Mein Sohn hat bei mir gewohnt und so musste ich dann also immer ein bisschen jonglieren mit Papa sein und The Voice machen. Und unterrichtet habe ich auch schon in der Schweiz parallel dazu. Also ich musste mehrere Sachen koordinieren, aber das hat alles sehr gut geklappt.
Mit dabei damals bei der ersten Staffel, wo du quasi an der Gitarre in der Band gespielt hast, war Andreas Kübbert. Und da gibt es einen Song, der heißt Simple Man. Letztens war Nicole Scholz hier, die letztes Jahr mit dabei war und hat gesagt, sie hat geschwärmt von der Band. Und ich glaube selber, jeder, der The Voice sieht, der findet einfach die Band genial. Nicht, weil du heute da bist, sondern was ich bei euch so genial finde, es sind ja die unterschiedlichsten musikalischen Genres, die ihr spielen müsst. Und ihr bringt es immer so auf die 12. Das ist Wahnsinn.
Ja, also es ist immer wieder, wir staunen selber über das, was wir dann gemacht haben nach so einem Jahr. Wir natürlich auch wirklich, wir kommen schon an unsere Grenzen, würde ich sagen. Also insofern, dass man ja bis zu 10 Stunden in so einem Fernsehstudio steht, die Sachen erarbeitet. Und vor allen Dingen die Quantität der Songs, das ist ja pro Staffel so knapp 300 Songs. Das ist schon eine Hausnummer und ich glaube, wir können danach dann immer ganz beruhigt schlafen, wenn wir alles erledigt haben. Und die Herausforderungen sind für uns als Musiker auf jeden Fall, ich nenne es immer so ein bisschen, es ist so wie ein Bootcamp für Musiker. Wenn man das überlebt hat und gemacht hat, dann kann eigentlich nichts mehr kommen.
Wahnsinn. Also das bedeutet, wenn eine Sendung logischerweise geplant wird und die wird geplant am Anfang, dann hast du eben diese 300 Songs circa angesprochen. Das sind dann die Künstlerinnen und Künstler dann präsentieren werden. Dann bekommt der Schlagzeuger und eben der Keyboarder und natürlich der Gitarrist Patrick die Songauswahl zugeschickt. Und dann geht's erstmal bei euch zu Hause wahrscheinlich ans Proben. Oder wie läuft das?
Nee, das wäre schön. Wir bekommen tatsächlich erst circa eine Woche vor Beginn die Sachen zugeschickt.
Ach so, okay.
Und dann hören wir mal in keine Ahnung, 150 Songs der Blind Auditions rein. Ich skippe die dann nur kurz an und dann merke ich, okay, oh, das ist schwierig oder da ist eine bestimmte Gitarrenstimmung oder wie mache ich den Gitarrensound? Und da wir zwei Gitarristen sind, mein Kollege Philipp Niesen und ich, dann sprechen wir uns schon mal ab, wenn wir wissen, oh, da kommt eine Flamenco-Gitarre. Oh, wer macht die von uns? Wer spielt den Spanier? Oder je nachdem, wenn es ganz spezielle Sachen sind. Und da bleibt tatsächlich nicht viel Zeit, sondern vor Ort müssen wir dann einfach das Ganze irgendwie bewältigen.
Bist du dann oder seid ihr dann in der Band so quasi, was das Musizieren angeht, im Fokus, dass ihr das Ganze drumherum, also sprich die Basserei oder die Stars oder das Publikum und die gar nicht mehr so mitbekommt oder ist euch bewusst, dass das dann eine Sendung ist?
Ja, man verfällt tatsächlich in so eine Art Fernsehmodus. Man ist dann auf der Bühne, spielt, ne, dann hat man fertig gespielt und dann schaut man zu, wie es gerade um einen Kandidaten gebuhlt wird. Und dann ertappt man sich, wenn es länger geht, so 10 Minuten, dass man schon denkt, okay, ich bin jetzt zu Hause auf meinem Sofa und irgendwann denkt man, nee, ich bin hier mittendrin und ich muss gleich den nächsten Song spielen. Das ist, glaube ich, auch das Herausforderndste, Schwierigste, immer dieses On-Off. Ne? Man ist voller Adrenalin, Nummer wird gespielt und dann ist man wieder völlig raus, weil dann geht die Show los und es wird einfach nur geentertained und zack, wieder Vollmodus on und wir müssen wieder abliefern. Ist dann normalerweise sehr ungewöhnlich, weil als Musiker spielt man ein Konzert, man ist die ersten zwei Nummern, startet man und dann ist man immer voll drin.
Ja.
Und wir müssen quasi immer wieder raus aus diesem Gefühl. Und
absolut.
Das ist sehr, sehr, würde ich mal sagen, es ist das Schwierigste an dem Job. Mhm.
Es gibt ja die Live-Sendungen und es gibt diese Aufzeichnungen logischerweise. Gab es auch schon mal Songs, die ihr verhauen habt oder wo ihr euch verspielt habt und nochmals neu ansetzen musstet?
Von 3.500 Songs, die wir gespielt haben, gab es ein technisches Problem. Da mussten wir tatsächlich nochmal starten, weil das nicht funktioniert hat in der Technik. Aber es lag tatsächlich nicht an uns.
Okay, aber was ich, hätte jetzt auch gesagt, aber nee, Spaß beiseite. Aber was ich so krass finde, wir wissen ja oder viele wissen natürlich, dass heute in der heutigen Zeit nicht mehr live im Fernsehen quasi gesungen oder auch gespielt wird. Und das Krasse an dem Format The Voice ist ja wirklich, ihr lasst da die Hosen runter.
Ja, also ich glaube, das ist so eine Kombination aus Adrenalin, hohe Konzentration, Bauchgefühl, trotzdem konzentriert zu sein, fühlt sich so ein bisschen nach Hochleistungssport an, aber letzten Endes gibt es natürlich auch so magische Momente im Studio. Also ich werde auch nicht vergessen, als Andreas Kümmert Rocketman gesungen hat, zum ersten Mal, das war schon bei den Proben, dachten wir schon, wow, was ist denn das für ein Typ? Aber im Studio hat er dann das Ding so abgerissen, dass wir wirklich so die ganze Atmosphäre im Studio gespürt haben. Alle Leute waren so richtig, wow. Das war jetzt gerade ein großer Moment.
Ja.
Das war es tatsächlich.
Patrick Wieland ist mein Gast, Gitarrist aus Ulm. Und heute sprechen wir über sein Projekt, das er vor Jahren angefangen hat. Denn er hat einfach einen Vornamen weggelassen und ein I gestrichen und ein E mehr reingemacht.
So sieht's aus.
Wieland.
Ja, ich habe tatsächlich neben meinem Gitarrespielen, eigentlich habe ich schon vorher angefangen, einen Song zu schreiben, bevor ich Gitarrespielen so richtig ernst genommen habe. Und mir war schon immer Musik als Ganzes wichtig. Also ich fand es immer auch schön, wenn ich quasi als Gitarrist meine Aufgabe in der Band erfüllt habe, indem mein kleiner Gitarrenteil als großes Ganzes wirkt, nämlich der Song, dass man einfach songdienlich spielt, weil ich selber auch gerne schreibe und produziere und das Projekt Wieland, das ich jetzt schon seit 2011 habe und habe ich letztes Jahr wieder angefangen, was zu veröffentlichen. Dieses Jahr gibt es sogar eine Vinylplatte im November, gibt es ein Release Date.
Lade ich dich gerne ein, wieder zur Sendung.
Ja, freue ich mich. Und wir haben jetzt ein paar Studio-Recording-Sessions dieses Jahr live gespielt, natürlich mit der Band. Und wir haben auch ein Videoteam. Somit kann ich ein bisschen was Bleibendes schaffen und da freue ich mich drauf.
Das Schöne ist ja, Patrick, dass du quasi aus den unterschiedlichsten Schubladen, finde ich, wenn du musizierst oder wenn du produzierst, die Sachen rausnehmen kannst. Es ist die Band bei The Voice, es ist dann mehr der Mainstream. Blues hast du angesprochen, Flamenco, alles Mögliche, was es da zu spielen gibt. Und dann da trotzdem den Sound für dich zu finden, das ist wahrscheinlich die Challenge, oder?
Das ist tatsächlich so. Also wenn ich The Voice gespielt habe, dann muss ich erstmal noch wieder neu orten. Wer bin ich? Was wollte ich eigentlich? Und wer bin ich, wenn ich die Gitarre anfasse? Und ich löse das Problem so, dass ich zu Hause zwei Gitarren besitze, die gehen nie mit zu The Voice.
Mhm.
Auf denen wird nur mein eigenes Zeug gemacht und die verwende ich auch nur beim Einspielen meiner eigenen Sachen und somit habe ich da so eine Barriere geschaffen, wie ich da wieder hinkomme.
Wenn du auf der Autobahn bist Richtung Berge und du hörst Radio, teilst du dann die Songs automatisch gleich ein, als wenn du jetzt da irgendwie gitarrentechnisch mit dabei bist? Oder wie muss man sich vorstellen, wenn ein Gitarrist Musik hört?
Eins vorneweg, ich höre tatsächlich keine Musik vom Radio. Ich höre hauptsächlich Diskussionen, also Deutschlandradio Kultur, wenn ich das sagen darf,
ja.
Wo es eigentlich um Inhalte und Nachrichten geht, weil ich keine Zeitung habe und mir das Radio als als Nachrichtenformat zunutze mache. Und da läuft zwar auch Musik, aber da läuft meistens auch noch so ein bisschen nischenmäßig was. Das interessiert mich dann immer mehr, weil eigentlich die ganzen Mainstream-Sachen, die kenne ich natürlich in- und auswendig. Die brauche ich dann nicht nochmal privat hören. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich dann auf so ein eher Nischenradio ausweiche.
Okay. EPs sind ja modern herauszubringen und man checkt dann vor allem bei Künstlerinnen und Künstlern, die etwas frischer oder neuer sind, ob das überhaupt ankommt und ob das im Radio gespielt wird und ob das gestreamt wird. Jetzt haben wir gehört, es gibt ein neues Album von dir, das erste in der Form.
Also es ist das erste Vinyl-Album. Ja. Ich glaube, es ist einfach die Situation, dass ich im Moment eine CD nicht mehr sexy finde.
Mhm.
Und jetzt Musik zu veröffentlichen und auf einer CD, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil die meisten Leute streamen. Ich glaube, die CD ist irgendwie am Aussterben. Und die Vinylplatte, zum einen hat die natürlich wieder eine neue Hörerschaft bekommen. Auch viele jüngere Leute im Übrigen kaufen sich wieder einen Plattenspieler.
Ja.
Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber da ich ja sowieso mich auch musikalisch nicht im Mainstream befinde, finde ich das absolut stimmig, dass ich mich für ein Medium, für die Vinylplatte entscheide.
Wenn du heute in den Müllermarkt oder Saturn oder in keine Ahnung wohin gehst und siehst in den CD-Regalen, dass die immer kleiner werden, dass eigentlich die physische Musik in Anführungszeichen, die es immer schon zu kaufen gab und wichtig für die Künstlerinnen und Künstler war, dass es ausstirbt und der Streaming-Wahn immer noch mehr wird, was denkst du dir dann als Künstler?
Der CD heule ich jetzt nicht so sehr nach. Ich bin, wie gesagt, ich höre Vinylplatten und ich versuche auch, wenn ich jetzt Konzerte gebe, frage ich immer im Publikum, wer hört eigentlich Platten, wer streamt und wer hört CDs noch. Die Entwicklung des Streaming, ich glaube, die meisten Verbraucher sind sich nicht bewusst, was da eigentlich so ein bisschen schief läuft. Ich finde, das Konzept vom Streaming ist hervorragend. Das ist absolut bequem. Man kann auch die eigene Playlist erstellen, man trifft und findet auch viel gute neue Musik und es auch kleinere Nischenmusikbereiche können existieren. Das finde ich alles super. Das Problem sind die Bezahlung an den Künstler, die pro Stream bei 0,004 Cent ist. Also wenn ich jetzt quasi einen Song veröffentlicht habe und ein Zuhörer hört sich den Song an, dann bleiben quasi 0,004 Cent übrig für den Künstler. Man kann sich natürlich ausrechnen, dass nur die ganz, ganz großen Mainstream-Leute da irgendwie eine Mark oder einen Euro davon machen können.
Mhm. Wir können also diese leider nicht. Ed Sheeran's Taylor Swift's The Genau. Welt. Wir haben über die Band gesprochen von The Voice. Wir haben über dein Solo-Projekt, das kann man ja so sagen, Wieland gesprochen. Wer sich informieren möchte über deine tolle Musik, gibt es eine Homepage? Bist du auf Facebook? Hast du Autogrammkarten? Kann man Kaffeetassen kaufen? Posters? Stickers? Hoodies?
Merch-Artikel, da muss ich noch dran arbeiten. Habe ich keine, aber ich bin natürlich bei Instagram. Da heiße ich Wieland Music, also mit Doppel-E. Und ist Patrick Wieland bei Facebook. Und es gibt sogar eine ganz schöne Homepage, die patrickwieland.de oder wieland.de heißt. Insofern, glaube ich, wird man da fündig.
Ich war natürlich auch in der Stadt Ulm unterwegs. Und das Schöne ist, am Bahnhof gibt es Litfaßsäulen und es gibt auch natürlich Zäune. Und überall dort waren Plakate zu sehen von der Gästeliste von dir. Das ist ein Format, das hier in Ulm und um Ulm herum sehr erfolgreich ankommt.
Genau, also das mache ich auch schon seit 2012. Eigentlich war der Grund, dass ich mir ein bisschen müde war, immer zu reisen und dachte, Mensch, ich möchte mir gerne die Leute, mit denen ich spiele, nach Ulm holen. Wie gesagt, ich war da zu der Zeit auch alleinerziehend und wollte jetzt nicht noch zusätzlich für Extra-Konzerte außer The Voice noch irgendwie durch die Gegend reisen und habe dann überlegt, ich mache es eine Konzertreihe, wo ich dann die Leute einlade und die dann in meine Heimatstadt kommen. Begonnen hat das Ganze im Café Animo in einem ganz kleinen Rahmen. Nach diesem Fernsehwahnsinn habe ich so die Sehnsucht nach kleiner Intimität gehabt und das fand ich total schön. Wir haben erstmal akustisch begonnen und mittlerweile sind die Konzerte eher im Clubs zu Hause. Also wir haben im Roxy gespielt, im Gold, übrigens eine ganz neue, ja, tolle Location in Neu-Ulm. Und da haben wir jetzt auch vor kurzem gespielt. Da werde ich wahrscheinlich auch eines der Release-Konzerte machen.
Okay, super, da freuen wir uns drauf. Und den Song, den wir jetzt anhören, den haben wir noch gar nicht besprochen, aber ich weiß, dass du da sehr, sehr spontan bist.
Ich würde ganz gerne einen Titel spielen, den ich auch geschrieben habe, mitgeschrieben. Die Musik ist von mir, der Text ist von Flo Mega. Und der Song heißt Fertig. Und der ist ganz cool.
Das Jahr ist ja noch relativ frisch, sag ich mal, und jung. Du hast das Album angesprochen, die Vinylscheibe, die rauskommt von Wieland. Es gibt natürlich eine weitere Staffel von The Voice dann in diesem Jahr wieder. Konzerte, es gibt genug zu tun für dich, ne?
Ja, das Jahr ist schon gut gefüllt und ich freue mich drauf.
Und es gibt auch jede Menge Konzerte hier in Ulm, ne? Ob das Peter Fox, Zuckerrohr, ob das James Blunt und so weiter. Bist du dann auch jemand, der gerne auf Konzerte live geht oder ist es ähnlich wie mit dem Radio hören?
Ist ähnlich wie im Radio hören. Ich bin tatsächlich froh, wenn ich dann privat im Garten sitze, im Liegestuhl was lese, Buch lesen. Das sind dann die Dinge, für die sonst keine Zeit bleiben. Die mache ich dann ganz gerne oder ich gehe einfach spazieren. Aber Konzerte schaue ich mir an, aber wenn, dann keine Mainstream-Geschichten, sondern eher Sachen, die mich jetzt interessieren, wo mich dann die Umsetzung interessiert. Wie machen die das dann live? Weil es ist natürlich so, jemand wie Zuckerrohr, das ist natürlich großartig, aber das ist für mich jetzt keine Überraschung. Oder da ist für mich alles relativ bekannt und das ist nicht ganz so spannend.
Gut, da du jetzt natürlich mit The Voice sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler dann mitbekommst und für die, mit denen auch musizieren darfst, ist natürlich die Frage relativ, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt es eine Künstlerin und Künstlerin, mit der du noch sehr gerne zusammenarbeiten möchtest?
In Deutschland wird es ja relativ eng. Ich bin ja so ein Blues, Soul, Rhythm and Blues eher zu Hause. Das ist jetzt nicht so die deutsche Baustelle. Aber ich glaube, es gibt in England gibt es bestimmt einige Musiker, zum Beispiel Roachford, mit dem ich auch schon mal gespielt habe, der hat mich total mitgenommen.
Ist mega.
Genau, den hatte ich erst als Gäste.
This Generation oder was hast du?
Im Ulmer Zelt haben wir als Gast.
Der war damals sogar bei mir zum Interview, kann ich mich noch erinnern.
Ah ja, genau. Mit dem haben wir ein Konzert im Ulmer Zelt gespielt, haben die ganzen Hits von dieser großartigen Platte von ihm gespielt. Das war toll. Ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele neue Künstler, die ich klasse finde. Aber es gibt auch noch so ein paar alte Künstler, zum Beispiel gibt es einen Sänger, der heißt Michael McDonald, der hat bei den Doobie Brothers gespielt.
Stimmt. Und, What a Fool Believes.
Richtig. Und das ist eine Stimme, die mich schon immer auch inspiriert hat. Und es wird jetzt kurz zu keiner Zusammenarbeit kommen, aber mit dem, den fühle ich. Also da würde ich, dem würde ich gerne mal Gitarre spielen.
Das ist ein wunderbares Schlusslied in der Sendung What a Fool Believes, Michael McDonald und die Doobie Brothers waren das damals. Das war eine tolle Zeit. Patrick, vielen lieben Dank für deine Zeit und deinen Besuch und für deine Musik.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald und bleib gesund und hab weiterhin viel Spaß am Musizieren.
Das wünsche ich dir auch. Bleib gesund, Matze.
Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenshirt.de